Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Mit Fabian. Hallo. Heute geht es um Alfred Nobel. Also vielleicht klingelt bei euch da etwas, also wenn ihr den Namen Alfred Nobel hört. Das ist nämlich der Stifter und Namensgeber des Nobelpreises. Das ist einer der höchsten Auszeichnungen, einer der höchsten Preise, die man überhaupt gewinnen kann. Wer dieser Alfred Nobel war und warum alles mit einer knaller Idee angefangen hat, das hören wir gleich im Kakadu am Entdeckertag.
Was soll das denn sein? Gott, oh Gott, oh Gott, es ist Leberwurst. Meint ihr das denn ernst? Ich zieh mir das nicht rein.
Der Kakadu am Entdeckertag. Und wir entdecken heute, Achtung, schon mal Ohren zu halten, das hier, das Dynamit, eine 150 Jahre alte Erfindung von Alfred Nobel. Wer das genau war und wie aus diesem riesigen Knall einer der wichtigsten Preise der Welt wurde, das erzählt uns jetzt Kakadu-Reporterin Maria Riederer.
What is this?
Die Kinder sitzen gebannt vor dem Bildschirm. Sie sehen das Video einer Sprengung. Ein riesiges Hochhaus soll aus einer Stadt verschwinden und wird deshalb dem Erdboden gleichgemacht. Erst knallt es in den unteren Stockwerken, dann sackt das ganze Gebäude einfach in sich zusammen und hinterlässt eine gigantische Staubwolke.
Alter Schwede.
Es ist eine GoPro.
Als ob das ein ganz großer Aufzug wäre, der auf einmal in die Erde.
Genau.
Der geht einfach nicht zusammen.
Das sieht aus wie eine Lawine.
Man hat voll das Gefühl, als ob das so ein kleiner Weltuntergang ist.
Nach der Sprengung sind da, wo das Hochhaus stand, nur noch Schutt und Asche.
Das sieht irgendwie aus, als wäre an dieser Stelle gerade ein Meteorit eingeschlagen, weil auch ja Rauch oder eine ganz große Welle kommt, die alles verschlingt. Das sieht richtig krass aus.
Also wenn da noch Menschen drin gewesen wären, da wäre mir schlecht gewesen.
Natürlich war niemand mehr in dem Haus und Weltuntergangsstimmung war auch keine. Im Gegenteil, zu der Sprengung waren eine Menge Leute angereist, um sich das Spektakel anzusehen und sie fanden es toll.
Ich glaube, die klatschen, weil das muss man ja auch alles planen, damit das so genau umfällt.
Weil das gut funktioniert hat, das ist nicht auf den Turm da gefallen und das sah auch einfach cool aus, fand ich.
Für manche Leute ist das auch sehr interessant, weil die vielleicht das erste Mal das erst gesehen haben.
Ich würde das einfach aus Reflex klatschen, wenn ich da wäre.
André Schewtzow ist Sprengmeister. Das heißt, er plant solche Sprengungen wie die des Hochhauses, er gibt die Signale und löst Explosionen aus. Und er versteht gut, warum die Leute sich für einstürzende Hochhäuser, Brücken oder Fabrikschornsteine begeistern können.
Das hatten wir auch 2011, wo laut Polizeiangaben 40.000 Menschen sich die Sprengung angeguckt haben in Solingen. Natürlich, eine gewisse Faszination hat es. Da gibt es zum einen diejenigen, die vielleicht in einem Gebäude gewohnt haben, welches jetzt dem Erdboden gleichgemacht wird, die auch einfach von der Technik begeistert sind und ohne Frage, dazu zähle ich auch, zu sehen, wie weit die Technik immer fortschreitet, was mittlerweile möglich ist.
André Schewtzow ist sich aber auch klar darüber, in der Zeit, in der Alfred Nobel, der schwedische Erfinder, lebte, vor ungefähr 150 Jahren, wäre so etwas noch nicht möglich gewesen.
Wenn man noch von der Zeit von Alfred Nobel ausgeht, ich bin sehr froh, dass es Hersteller gab und dass es diese Pionierarbeit vor vielen Jahren gegeben hat, die er gemacht hat, dass die Anfänge von der Herstellung des Sprengstoffes oder den verschiedenen Sprengstoffen sicherlich sehr unrund gelaufen sind oder es da auch Zwischenfälle gab, das weiß ich wohl.
Dass Explosionen und Sprengungen gleichzeitig faszinierend und gefährlich sind, das hat auch Alfred Nobel erfahren. Er war Schwede und wurde im Jahr 1833 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm geboren. Sein Vater stellte Seeminen her und arbeitete in Schweden und Russland. Seeminen, das sind Sprengkörper, die im Wasser explodieren und so feindliche Schiffe und U-Boote abhalten sollen. Auch Alfred war interessiert an der Entwicklung von chemischen Stoffen, aber auch an Sprachen und Büchern. Er studierte in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA und arbeitete dann zusammen mit seinen Brüdern in der Firma seines Vaters. Später wurde er ein richtiger Forscher und Erfinder. Er experimentierte mit Gasen, Pulvern und Flüssigkeiten. Eine dieser Flüssigkeiten hatte es ihm ganz besonders angetan. Es war das Nitroglycerin, ein Sprengöl. Als Alfred gerade 20 war, hatte der Italiener Ascanio Sobrero entdeckt, dass das Nitroglycerin ein hochexplosiver Stoff war. Und er hatte diese Erkenntnis am eigenen Leib spüren müssen.
Ein Tropfen Nitroglycerin hat die Eigenschaft, unter gewissen Umständen mit großer Gewalt zu detonieren. Als die Schale über einer Spirituslampe erhitzt wurde, trat eine äußerst heftige Explosion ein und die Schale wurde in kleine Stücke zerschmettert. Bei einer anderen Gelegenheit wurde ein Tropfen in einem Papierrohr erhitzt und explodierte dabei mit solcher Heftigkeit, dass die Glasscherben mich tief in Gesicht und Hände schnitten und auch andere verletzten, die in einiger Entfernung im Zimmer standen.
So schrieb Sobrero nach seinen missglückten Experimenten mit Nitroglycerin. Alfred Nobel kannte Ascanio Sobrero und dessen Rat, lieber die Finger von dem Zeug zu lassen. Aber er wollte es genauer wissen.
Ich glaube, er wollte einfach nur weiter daran forschen, weil er einfach verrückt danach war und einfach das toll fand, was da passiert.
Er hatte, glaube ich, schon Angst, aber er hat es auch aus Willen gemacht.
Weil er daran Spaß hat.
Naja, wenn er daran Spaß hat und sagt, ich möchte das weitermachen, kann er auch weitermachen, aber es ist halt auch mega gefährlich.
Ich glaube, man sollte schon Respekt haben, weil wenn man keinen Respekt hat, dann macht man so viele Experimente, dass dann irgendwann passiert und mit Respekt ist man dann dadurch auch vorsichtig. Der Respekt schützt einen.
Er könnte ja auch unter diesem Nitroglycerin, oder erst macht er ein Feuer an, dann stellt er die Schale drauf und rennt schnell raus. Ja, und dann geht alles in die Luft.
So einfach war es leider nicht. Das Nitroglycerin konnte zwar manchmal durch Erhitzen zum Explodieren gebracht werden, manchmal aber auch nicht. Was dagegen immer funktionierte, war ein Schlag, ein Hammerschlag zum Beispiel, auf einen einzigen Tropfen Sprengöl. Alfred wusste, dass das Nitroglycerin viel mehr Power hatte als zum Beispiel Schwarzpulver. Das war schon im alten China erfunden worden, wurde lange Zeit für Schusswaffen eingesetzt und bis heute für Feuerwerkskörper. Mit Nitroglycerin dagegen, das wusste Alfred, konnte man theoretisch noch viel mehr machen als mit Schwarzpulver.
In Bergwerken wird das manchmal eingesetzt, um die Höhlen weiterzubauen, damit man nicht so riesige Bagger nutzen muss.
Zum Beispiel, wenn man ein Haus einstürzen will, dann kann man Sprengstoff benutzen, und damit man nicht irgendwie alles abbauen muss oder so.
Ich muss das Nitroglycerin zähmen. Was wir damit alles machen könnten. Es wäre eine Revolution, wenn diese Flüssigkeit gebändigt würde, sodass man sie sicher handhaben kann.
Der hat weiter dran geforscht, dass man sich dann nicht mehr verletzen kann, außer wenn man halt dann nah dran steht.
Also nochmal, der Hammerschlag bringt das Nitroglycerin zum Explodieren. Aber mehr als ein Tropfen würde denjenigen, der den Hammer in der Hand hat, mit in die Luft fliegen lassen.
Der hätte einen Hammer nehmen können, eine Schnur, und dann hat er da eine Platte, wo der das drauf tut. Dann nimmt er sich das Schnürchen, zieht dran und dann fällt der Hammer um. Und dann, das ist halt so eine extra Funktion, damit man das kontrolliert machen kann.
Tatsächlich brauchte Alfred so etwas wie eine Fernbedienung. Eines Tages kam ihm die zündende Idee.
Um eine große Menge von der Flüssigkeit zu zünden, muss erstmal eine kleine Menge explodieren und dann alles andere mit entzünden.
Statt eines Hammers sollte also eine kleinere Explosion die große Menge Nitroglycerin treffen und ebenfalls explodieren lassen. Alfred Nobel schüttete die Flüssigkeit in ein senkrechtes Bohrloch. Dann versenkte er eine kleine Kapsel mit Schwarzpulver in der Flüssigkeit. Im Schwarzpulver wiederum hing eine Schnur, die aus dem Bohrloch hinausführte, eine Lunte. Diese Lunte konnte man nun in der Ferne anzünden. Die Flamme lief an der Schnur entlang und entzündete das Schwarzpulver. Diese eher kleine Explosion versetzte dem Nitroglycerin einen Schlag und...
So ist das auch bei Raketen, nur das sieht man nicht, weil die Schnur brennt ab, bis in der Zeit fliegt die Rakete hoch und dann erreicht die eine kleine Schnur und die bohrt sich dann weiter ins Innere, was da auch immer drin ist, und erst dann explodiert.
Alles gut? Leider noch lange nicht, denn immer noch war das Nitroglycerin ein flüssiger Stoff und das war ein großer Nachteil.
In einem Bohrloch versickert unter Umständen eine Flüssigkeit und schräg nach oben gehende Bohrlöcher gehen natürlich schon gar nicht. Andererseits war halt der Transport einer Flüssigkeit, die also höchst schlagempfindlich ist, äußerst schwierig.
Cornelius Ruloff arbeitet in Leverkusen in einer Firma, die früher Alfred Nobel gehörte. Dort wurde lange Zeit Sprengstoff hergestellt. Heute arbeitet man in dieser Firma immer noch mit Nitroglycerin, aber nur für medizinische Zwecke. Medikamente mit Nitroglycerin werden zum Beispiel gegen Herzkrankheiten eingesetzt. Cornelius Ruloff muss als Chemiker den Stoff natürlich sehr genau kennen. Dazu gehören auch die hohe Explosivität des Nitroglycerins und die Geschichten von Fehlern, die früher gemacht wurden.
So ist in der Vergangenheit leider Gottes passiert, dass irgendeine kleine Menge hochgegangen ist. Es flogen irgendwelche Teile auf eine etwas größere Menge, dann ging die hoch und die hat dann die ganz große Menge, die hinten in der Ecke stand. Und dann war auf einmal ein ganzes Werk platt.
So ist es auch Alfred Nobel ergangen, der eine Fabrik bei Stockholm hatte. Am 3. September 1864 passierte dort ein großes Unglück. Eine riesige Explosion zerstörte die Fabrik, tötete Alfreds jüngsten Bruder Emil, ein Dienstmädchen, einen Laufburschen und einige Mitarbeiter.
Es war eine der ersten Fabriken. Danach hat man ihm verboten, in Schweden, auf schwedischem Boden, weiter zu arbeiten, Nitroglycerin herzustellen. Und dann hat er sich umgeguckt, wo ginge es. Und das sagt man auch, nachdem er nicht mehr auf schwedischem Grund und Boden arbeiten durfte, wäre auf einen See, auf einem Schiff gegangen, hat sein Labor dort aufgebaut, weil das ja nun kein Grund und Boden war, sondern Wasser. Er war also schon sehr pfiffig.
Natürlich hat Alfred um seinen Bruder getrauert. Alfreds Vater wurde schwer krank nach dem Tod seines jüngsten Sohnes. Sein Bruder Robert flehte ihn in einem Brief an.
Lieber Alfred, verlass so schnell wie möglich die verdammte Erfinderlaufbahn. Sie bringt nur Unglück.
Ich glaube, der war erstmal so, ja, vielleicht auch nicht, weil der wollte es ja machen, der wollte weiter erfinden. Aber er wollte natürlich nicht, dass noch mehr Leute ums Leben kommen. Ich würde an seiner Stelle sagen, ich weiß nicht, ich glaube, aber ich würde jetzt aufhören.
Aber Alfred hörte nicht auf.
Wenn wir es schaffen, solche Explosionen nicht aus Versehen, sondern kontrolliert auszulösen, dann sind wir mittendrin in den größten Bauvorhaben unserer Zeit. Tunnels, die durch Berge führen, Bergwerke, riesige Kanäle für große Schiffe. Das alles ist mit dem richtigen Sprengstoff ein Kinderspiel.
Die Explosion bei Stockholm war aber nicht das letzte Unglück. Bei Transporten wurde die Flüssigkeit erschüttert und ging hoch. Ein Dampfer explodierte. Vor einem Hotel flogen ein paar Flaschen Nitroglycerin in die Luft, die jemand dort abgestellt hatte. Aber Alfred war überzeugt, schuld ist nicht das Sprengöl, schuld ist der Leichtsinn der Menschen.
Als die das transportiert haben, diese Flüssigkeit, das war eigentlich ja dumm von denen, weil die wissen ja, dass es dann rappelt.
Wenn man das ganz vorsichtig hochhebt und ganz leicht wieder abstellt, kann da ja eigentlich nicht viel passieren. Aber wenn man das natürlich schüttelt und dann nur rumschwenkt, dann ist das natürlich klar, dass das explodiert.
Man muss halt auch aufpassen, was fasse ich da an, was tue ich da. Und wahrscheinlich haben die Leute dann einfach nicht drauf geachtet. Ach ja, das ist ja cool. Puff, wahrscheinlich ist das passiert.
Alfred Nobel, der hat vielfach Vorführungen auch gemacht, wenn irgendwo was passiert ist, um zu zeigen, das war nicht der Stoff an sich, das war eine falsche Handhabung. Und so ist er wirklich mit seinem kleinen Köfferchen um die Welt gereist und hat an allen Stellen, wo das Zeug verwendet wurde, auch hergestellt wurde, immer wieder Vorträge gehalten und gezeigt, wie es umzusetzen ist und wie es zu handhaben ist, damit es sicher ist.
3 Jahre nach dem großen Unglück kam der Durchbruch. Alfred entdeckte, dass eine Mischung aus Nitroglycerin und Kieselgur eine Masse ergab, die nicht so einfach in die Luft ging. Kieselgur ist ein Pulver aus den Schalen abgestorbener urzeitlicher Algen. In der Nähe von Hamburg, wo Alfred eine neue Fabrik gebaut hatte, gab es Kieselgur in großen Mengen. Die Mischung, die man in Rohre einfüllen, gefahrlos transportieren und sicher zünden konnte, nannte Alfred Nobel Dynamit. Das kam von dem griechischen Wort Dynamis für Kraft.
Ich vergleiche es immer gern mit einer Teewurst. Wenn man sich so eine Patrone vorstellt, wie man es aus dem Comic kennt, das sind nach wie vor auch solche Patronen, dann ist das eine weiche, teewurstartige Masse, auf die man dann schaut. Das ist der Mix aus den Chemikalien, die da verwendet worden sind, um so einen Sprengstoff herzustellen.
Über die Jahre wurde das Dynamit immer weiter entwickelt. Mal sieht es aus wie Leberwurst, mal wie Gummibärchen-Gelatine oder Knete. Der Sprengmeister André Schewzow hat auch mit solchen Stoffen zu tun, auch wenn sie nicht mehr genauso zusammengesetzt sind wie zur Zeit Alfred Nobels und auch nicht mehr unbedingt Dynamit genannt werden. Sicherheit ist auch bei ihm oberstes Gebot.
Natürlich gibt es eine Menge an Berechnungen zu der tatsächlichen Sprengarbeit, wo die Menge an Sprengstoff kalkuliert wird. Wir sprechen auch mit der Polizei, mit dem technischen Hilfswerk. Und bei großen Sprengungen, zum Beispiel einer Hochhaussprengung, wie nah ist die Nachbarschaft am Gebäude dran? Was ist möglich?
Der Sprengstoff und die Zünder werden an den richtigen Stellen am Gebäude, an einer Brücke oder einem Schornstein befestigt und heute über elektrische Drähte mit der sogenannten Zündmaschine verbunden. Das ist ein Kasten mit einer Kurbel und roten Knöpfen.
Dann dreht man oben ein paar Mal eine Richtung und dann drückt man auf einen Knopf und dann explodiert das. Bei einer Sprengung, wo ein ganz großes Parkhaus gesprengt wurde, habe ich das mal gesehen.
In dem Fall können wir 50 Zünder hier anschließen und mit dieser Kurbel laden wir das auf, dass die Spannung aufgebaut wird und mit dem roten Knopf lösen wir dann aus. Das heißt, dass wir dann, wenn wir draufdrücken, die Spannung an alle Zünder abgeben.
Wow, cool. Das sah, man hat richtig gesehen, wie die eingebrochen sind. Das sah total cool aus.
Und dass so ein kleiner Sprengstoff so eine riesige Brücke einstürzen kann.
Das war, glaube ich, nicht nur einer.
Weil da eine ganze Brücke einstürzt und da sieht man mal, wie viel Kraft sowas hat. Man hat richtig gesehen, die sind ja auch in der Mitte gebrochen. Und da hat man richtig gesehen, wie die so unten weggegangen sind und dann ist die halbe Autobahnbrücke so nach vorne weggekippt. Und es hat richtig gequalmt.
Applaus. Alles hat geklappt, wie es sollte. Der Sprengstoff hatte die richtige Menge, alle Menschen waren in Sicherheit, die Brücke ist so eingestürzt wie geplant.
Natürlich, der Moment, wenn man auf den Knopf gedrückt hat und sieht, was passiert, ist immer spannend. Es ist nie Routine und ja, natürlich ist bei einer geglückten Sprengung die Zufriedenheit auch sehr groß.
Und wie ging es weiter mit Alfred Nobel? Der wurde ein steinreicher Mann. Nicht nur das Dynamit, auch andere Sprengstoffe brachten ihn zu Geld und Ruhm. All das interessierte ihn allerdings nur wenig.
Geldscheffeln und Lobhudeleien lassen mich völlig kalt. Handelsgeschäfte hasse ich aus ganzer Seele und verstehe davon kaum mehr als der Mann im Mond.
Vielmehr faszinierte ihn immer wieder die Chemie und die Weiterentwicklung explosiver Stoffe. Dazu gehörten auch Sprengstoffe für Waffen. Dabei hasste er Krieg und Gewalt.
Ich für meinen Teil wünsche alle Gewehre und alles, was dazugehört, zum Teufel. Dort ist der richtige Ort, um sie zu zeigen und zu gebrauchen. Der Krieg ist der schrecklichste der Schrecken und das größte aller Verbrechen.
Ich finde, das passt irgendwie nicht zusammen, weil wenn man gegen den Krieg ist und nicht den Krieg haben will, oder also Frieden haben will, warum man dann das herstellt, dann damit fordert man ja, kann man sagen, auch ein bisschen den Krieg oder spendet dem was.
Alfred Nobel meinte aber, dass er mit möglichst vernichtenden Waffen einen Krieg verhindern könne.
dass die Leute dann meinen, das ist viel zu gefährlich, das kaufen wir nicht mehr. Da geht ja alles in die Luft.
Er hat ja die Waffen gebaut, um die Leute abzuschrecken von dem Krieg, damit kein Krieg kommt.
Diese Rechnung ist allerdings nicht aufgegangen. Es gab immer wieder neue Kriege. Alfred Nobel hat trotzdem Wege gefunden, sich für den Frieden einzusetzen. Er schloss Freundschaft mit einer Österreicherin, Bertha von Suttner, die in ihrem Buch »Die Waffen nieder, für den Frieden und gegen den Krieg« eintrat. Im Jahr 1896, kurze Zeit vor seinem Tod, schrieb Alfred an Bertha:
»Jeder vernünftige Schritt in Richtung Frieden wird Früchte tragen. Ich bin glücklich, dass die Friedensbewegung an Raum gewinnt.«
Bevor Alfred Nobel am 10. Dezember 1896 starb, schrieb er sein Testament. Sein riesiges Vermögen wollte er der Wissenschaft und dem Frieden widmen.
»Das Geld soll angelegt werden und die Zinsen als Preise denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben.«
Die weltbesten Forscher und Erfinder, Mediziner, Schriftsteller und Vertreter des Friedens sollten jedes Jahr einen Preis bekommen. Diesen Preis, den Nobelpreis, gibt es bis heute. Bertha von Suttner hat ihn erhalten, aber auch Mutter Teresa, der frühere amerikanische Präsident Barack Obama oder das Mädchen Malala, die sich für Kinderrechte einsetzt. So hat Alfred Nobel ein Erbe hinterlassen, das dem Frieden und der Forschung dient. Genau das war sein Wunsch.
Ein Radio-Feature mit Knall, Kakadu-Reporterin Maria Riederer über Alfred Nobel und die Entdeckung des Dynamits.
Hallo?
Hallo und willkommen zur Morgenshow, Dr. Kakadu. Unser kluger Vogel steht euch mal wieder mit Rat und Tat zur Seite.
Aufwachen, Kakadu. Die Sendung läuft.
Was? Wo? Wer? Warum?
Pass auf. Alfred Müller, 58 Jahre alt, schreibt: Lieber Dr. Kakadu, mein Arbeitskollege isst jeden Tag 3 Zwiebelstullen, obwohl ich den Gestank nicht ertrage. Wissen Sie Rat? Ach, Herrje, der Arme.
Oh, ist doch nicht mein Problem.
Doch, das ist deine Morgensendung.
Aha, jetzt hab ich schlechte Laune. Was bildet sich dieser Kollege ein? Einfach 3 Zwiebelstullen zu essen. Der kann sich seine Zwiebelstullen...
Wir sind auf Sendung.
Ja. Ja.
Dr. Kakadu, was rätst du denn dem Alfred?
Wem?
Alfred, der dir den Leserbrief geschrieben hat.
Um den kann ich mich nicht auch noch kümmern. Ich habe ja genug Ärger mit seinem Kollegen. Ich meine, der isst jeden Tag auf Arbeit 3 Zwiebelstullen. Und wer muss das ausbaden? Ich. Wehe, der Alfred fängt jetzt auch noch an, Zwiebelstullen zu essen.
Danke für diesen wertvollen Rat. Liebe Hörer, das war's auch schon mit Dr. Morgenmuffel, Dr. Kakadu.
Am Sonntag geht es weiter mit Kakadu. Ab 7:30 Uhr ist dann Erzähltag. Und dieses Mal geht es um Fragen, auf die es nicht so wirklich eine Antwort gibt. Ja, zum Beispiel, warum heißt der Baum eigentlich Baum?
Dass der Baum Baum heißt, kommt vielleicht daher, dass wenn Leute früher gegen den Baum gelaufen sind, oft Au gerufen haben und das B und das M wurde dann vorne und hinten rangehangen.
Ja, das könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Mehr Antworten in Die Welt ist seltsam, Gedichte, Fragen über Themen von Bedeutung. Am Sonntagmorgen ab 7:30 Uhr und ab 8:05 Uhr geht's dann direkt weiter mit dem Kakadu-Hörspieltag. Dann sind wir mit Pamina in Finnland unterwegs und lernen ihn hier kennen.
Ich bin Matti. Matti Orava der Große. Der witzigste, tollste, klügste, schönste Baiko ganz Finnlands. Ach, was sag ich? Der ganzen bewachsenen Welt.
Wenn ihr wissen wollt, was ein Baiko ist, hört rein, Kakadu Kinderhörspiel Matti Orawa am Sonntag ab 8.05 Uhr. Und bis dahin könnt ihr uns besuchen im Netz, wenn ihr mögt, auf www.kakadu.de. Da gibt's auch alle Beiträge, wie das tolle Feature über Alfred Nobel, nochmal zum Nachhören. Hier bei Deutschlandfunk Kultur geht es jetzt nämlich weiter mit den Kollegen der Tonart. Ich bin Fabian und sage Tschüss, bis Sonntag.